Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Also ihr Lieben, ich bin Florian. Und bevor wir gleich in die Predigt einsteigen und Mark hier zu mir nach oben kommt, möchte ich euch kurz vorstellen, warum wir heute so einen Gastprediger haben. Und einige haben gefragt, ja, die Tournee ist gut verlaufen, werde ich heute nichts darüber erzählen, aber werden wir in den nächsten Wochen irgendwie nachholen. Also warum bedeutet mir das so viel persönlich, dass Mark heute hier ist? Viele von euch wissen ja, dass ich 2002 in Frankreich studiert habe, in Lyon. In der Zeit habe ich nämlich einen Menschen kennengelernt, der mein Leben ganz nachhaltig verändert hat, wie viele von euch Menschen kennengelernt haben, die euer Leben so verändert haben. Und das bei mir war das der Mark. Mark war damals ein US-amerikanischer Missionar, der in Frankreich tätig war. Hat dort viele Jahre lang treu gedient und unter sehr großen Mühen gesät. Im Vertrauen darauf, dass Gott irgendwann diese Frucht wachsen lässt. Und eine dieser kleinen Pflanzen, die aus seiner Saat hervorgegangen bin, das bin eben ich. Und ich war damals, bevor ich ihn kennengelernt habe, auch jemand, der sich hat sich Christ genannt. Ich war schon in der Landeskirche unterwegs und alles war gut. Aber er hat natürlich keine Beziehung zu Jesus. Ja, wer aus der Landeskirche kennt, der kennt das vielleicht. Ne? Man geht dahin, aber passiert nicht viel. Die Bibel war für mich ein verschlossenes Buch, ein Rätsel, was ich nicht entdeckt habe und wo ich auch nicht drin gelesen habe. Und dann kam ich in Lyon, in diese kleine internationale Gemeinde, bin da reingestolpert mit so einer ganzen Kette von Zufällen. Ich saß an meinem ersten Sonntag, ich damals Biker mit so einem dicken Cruiser da reingelaufen und dachte, hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und setze mich dann dahin und saß neben Marks empathischer Frau Joy, die mich bemerkte und ansprach. Sie hat dieses feine Gespür für Menschen, die neu sind, ja, und Orientierung suchen. Und naja, weil sie mich so selbstverständlich und liebevoll zum Gemeindemittagessen nahm, so ein bisschen wie Pasta und Bibel, ne, landete ich völlig ungeplant, zwischen Mark und dem Pastor der damaligen Gemeinde. Und damit begann etwas, was mein Leben tatsächlich verändert hat. Ich habe damals dann Mark über 2 Monate lang mit Fragen gelöchert, über Gott, über Wissenschaft, über die Bibel, über Sinn und Wahrheit, oft bis spät in die Nacht, ja, obwohl er am nächsten Morgen früh raus musste. Und irgendwann waren alle Fragen beantwortet, ja, nicht mit Floskeln, sondern mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Liebe. Und dann kam dieser eine Abend, dieser besondere Abend in diesem kleinen, typisch amerikanisch eingerichteten Haus in Frankreich. Wir sprachen über Jesus, über Heiligkeit, über Hoffnung. C'est quoi cette nouvelle naissance? Also, was ist diese neue, diese Wiedergeburt? Was soll das so? Und als Mark dann in Tränen ausbrach, weil er sich so darauf freute, eines Tages bei Jesus zu sein, da wusste ich, das will ich auch. Und noch am selben Abend habe ich mich bekehrt. Und das war der Beginn eines, naja, völlig neuen Lebens. Und ich meine, man muss jetzt einfach mal sagen, dass es ist genau der Fakt, es ist eben eine einzige Person, oft eine Person, die den Unterschied macht, ne? Ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit, eine Einladung, ein warmes Wort, ein offenes Herz. Wenn Marks Frau mich damals nicht angesprochen hätte, wäre ich vielleicht nie wiedergekommen, ne? Und dann wären vielleicht viele Menschen hier in Spandau, aber auch in Falkensee und in Brandenburg nie zum Glauben gekommen. Denn ihr wisst, dass ich doch einige Leute zum Glauben führen durfte. Und wer weiß, wie die Gemeindegründung damals verlaufen wäre. Ja? Gott braucht oft ganz einfache Begegnungen, um ganz Großes zu machen. Und heute sehen wir das Ergebnis. Ja? Aus der Treue von Mark und seiner Frau ist ein Baum gewachsen. Ein geistliches Erbe, das bis hier nach Berlin reicht. Und Mark und ich, wir haben uns jetzt 20 Jahre nicht gesehen. Und ihr wisst auch, habe ich auch schon geteilt, dass mein Weg in den letzten Jahren nicht so einfach war. Ich habe schwere Zeiten durchlebt, Phase tiefer Depression. Und Gott hat mich wieder rausgeführt. Und in diesem Prozess des Neuordnens, des geistlichen Wiederaufwachens, da habe ich Mark kontaktiert und ihm erzählt, was in den letzten 2 Jahrzehnten so passiert ist in meinem Leben. All der Segen, aber auch die Brüche natürlich. Und er reist eben jedes Jahr durch Europa und Afrika, um zu predigen und Seminare zu halten. Er ist jetzt wieder zurück in den USA, ja, aber als ich dann hörte, dass er dieses Jahr wieder hier ist, habe ich ihn dann eingeladen, doch das Wochenende bei uns zu verbringen. Und gestern Abend hatten wir einen sehr bewegenden Moment, weil Mark seine Enkel und Urenkel kennenlernen durfte. Menschen, die ich wiederum zum Glauben führen durfte. Und das kann man nicht an zwei Händen abzählen. Man kann es nicht an zwei Händen abzählen. Überlegt doch mal, was für ein Segen das für Mark ist, der so viel harte Zeit hat in Frankreich, wo nichts, wo wenig passiert ist. Und ich habe dann gedacht, ich möchte ihm die Gemeinde zeigen, die wir hier vor 20 Jahren gemeinsam mit Brüdern und Schwestern gegründet haben. Diese Gemeinde ist für mich ein geistliches Zuhause, ein Stück meines Lebenswerks und damit auch Teil seines Erbes. Denn ohne seine Treue damals in Lyon wäre ich heute nicht hier. Und da Mark eben ein begabter Prediger ist, habe ich ihm der Gemeindeleitung dann vorgeschlagen, vielleicht über die Verse aus dem Bibelleseplan einfach zu predigen. Ich werde für euch das übersetzen. Und wir bleiben wie gewohnt im Rahmen der ganzen 35 Minuten, habe ich mir sagen lassen, also inklusive dieser kleinen Einleitung. Und er hadert sehr viel damit, weil er zu Hause immer Stundenpredigten macht. Und er meinte, wie soll ich das besprechen? Die Leute werden mich total judgen, also richten, weil ich ja so oberflächlich predige. Also er predigt nur deshalb heute oberflächlich, weil er eben so wenig Zeit hat. Okay, also nehmt ihr mit Liebe auf. Herzlich willkommen, Mark. Well, let's start.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Nobody read the scripture.
Yeah, you want to read it? No, I have to read the scripture. Okay, go ahead and read. Stimmt. The scripture. Wo sind wir? 19:13-15. Ah ja. Danach wurden, also das ist jetzt Matthäus 19, Verse 13 bis 15. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Aber Jesus sagt, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Das Himmelreich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf. Dann zog er weiter.
I have to say that I'm a little bit frustrated.
Okay, er ist ein bisschen frustriert.
When I preach, I like to preach for 45 minutes.
Yeah, he preaches. Er redet sonst für 45 Minuten und länger.
15 minutes is just going over the surface.
15 Minuten ist nur so Oberfläche.
Florian forced me to have this short sermon.
Ich habe ihn gezwungen, diese kurze Andacht zu haben.
So I have to live with that.
Ich muss damit leben.
Happy birthday, Aaron. I'm 29 years old. How old are you?
Er ist 29. Wie alt bist du?
Why do you laugh? I'm so disappointed. Okay. So, Matthew 19. This incident appears in all three synoptic gospels. That is, it's recorded in Mark, Luke, as well as Matthew. It's consistent with what we know about Jesus. It confirms his kindness, his patience, his compassion, and his association with lowly people. The fact that Jesus needed to rebuke the disciples for sending the parents and with their children away shows their glaring omission of those qualities. And I believe that's the very point of this passage.
Also der Bericht steht eben in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Und die Geschichte zeigt, diese paar Verse zeigen Jesus' Güte, Geduld und seine Nähe zu einfachen Menschen. Den Jüngern fehlten genau diese Eigenschaften, weshalb Jesus sie hart zurechtwies.
All three passages are followed by the account of the rich young ruler. This is no happenstance. Setting this incident next to the blessing of the children is intended to show that Jesus is also merciful to the prideful, to those who think more highly of themselves than they ought to think. The rich man considered that he had obeyed all the commandments. He was woefully deluded. Rather than pointing this out directly, Jesus commanded him to give away his riches in order to expose the idol in his heart that separated him from Jesus.
Direkt nach dieser Passage erfolgt die Geschichte vom reichen Jüngling, die wir sicherlich auch kennen. Und das wurde bewusst nebeneinander gestellt, um zu zeigen, dass Jesus auch den Stolzen barmherzig begegnet. Der reiche Mann hielt sich für gehorsam, war aber getäuscht. Jesus deckte das Idol in seinem Herzen auf, indem er ihn aufforderte, alles wegzugeben.
In all three of these passages, it says expressly that Jesus touched the children. And the word actually means, in Greek, it means babies and toddlers. These were young children. How it depicts a picture of the kindness and gentleness of Jesus. Remember who this is. This was the Son of God, the creator of all the universe, the redeemer of all mankind, the inheritor of the kingdom of the universe. And he had 3 years to preach his message. His time on earth was very limited and very precious. Yet he took time for small children. It's amazing. It's a reminder to each one of us that even if we lead very busy lives, we should never be too busy to do all that God calls us to do. If we follow him, we will have all the time necessary to carry out his will. Jesus blessed them. It means he asked his Father to bless these children. And he prayed for them. And his example should encourage us to practice the same thing in the church.
Also Jesus berührte die Kinder. Das zeigt seine Sanftheit und seine Nähe. Der Schöpfer des Universums und der Erlöser der Menschheit nahm sich Zeit für die kleinen Kinder, obwohl seine Zeit auf Erden so begrenzt waren, diese 3 Jahre, in denen er gedient hat. Das erinnert uns daran, dass wir nie zu beschäftigt sein sollten, um das zu tun, wozu Gott uns ruft. Wenn wir ihm folgen, wird uns immer genug Zeit bleiben, seinen Willen zu tun. Jesus segnete die Kinder. Sein Beispiel sollte uns ermutigen, das auch in der Gemeinde zu praktizieren. Und wohlwollend habe ich gemerkt, dass wir das heute natürlich auch wieder gemacht haben vor dem Kindergottesdienst.
The verb in Greek describing the action of the parents bringing their children to Jesus to be blessed indicated that this has been going on for a while. It's been going on continuously, probably for an extended period of time, maybe several hours. This was not early in Jesus' ministry, so the disciples no doubt had received a number of rebukes from Jesus already on other occasions. They had perhaps patiently waited for hours, not daring to deal with this problem, thinking that Jesus himself in time would deal with it. When he had let it go on for hours and the disciples, they finally thought, this has gotten out of hand. We can't let this go on. This can't be tolerated any longer. And in their minds, it certainly wasn't what Jesus should be spending his time doing. He had more important things to tend to.
Also, die Eltern damals brachten ihre Kinder fortlaufend und über längere Zeit zu Jesus. Stunden wahrscheinlich. Und die Jünger hatten stundenlang gewartet und gehofft, Jesus würde irgendwann selbst eingreifen. Als Jesus aber es immer weiter geschehen ließ, dachten die Jünger, oh, ist jetzt außer Kontrolle geraten. Jesus hatte einfach nicht mehr den Deckel drauf und wollten es dann beenden. In ihren Augen war das keine sinnvolle Nutzung der Zeit. Er hatte doch Wichtigeres zu tun.
Until I studied this passage, I assumed that bringing children to a religious teacher was an unknown practice, and that the disciples could at least be excused for not being familiar with anything like this. But that's not true. The Talmud taught Jewish parents to do this very thing, to bring their children to the rabbi to bless and pray for them. And the disciples probably imagined that they were protecting Jesus' time and his attention, but they were sorely mistaken. Or perhaps they were irritated by the interruption of their personal time with Jesus. In any case, just as the disciples were continuously seeking to prevent the parents from coming to Jesus and bringing their children, the Greek text also says that Jesus was continuously rebuking them for the hardness of their heart. They were completely out of step with the heart of Jesus, as often I myself find myself embarrassingly out of step with Jesus. Jesus rebuked the disciples, saying, "The kingdom of heaven belongs to such as these. That is, you'd better be careful of your arrogant attitude, because it's people like these who come in the inside, come into the kingdom. You may find yourself on the outside looking in to the kingdom at people like this.
Also Mark hat beim Studieren dieser Passage das erste Mal verstanden, dass das eine übliche Praxis war, sogar im Alten Testament beschrieben, dass die Kinder zum Rabbi gebracht werden. Es ist also nicht was Neues. Und die Jünger waren vielleicht deshalb einfach nur genervt, dass ihre Zeit, ihre eigene Zeit mit Jesus unterbrochen wurde. Und hier hat Jesus sie eben wirklich hart zurechtgewiesen, weil ihr Herz eben an der Stelle auch hart war. Mark hat dann über sich selber auch gesprochen, dass es ihm leider auch viel zu häufig so geht, dass eben sein Herz zu hart ist. Und Jesus tadelt dann die Jünger, weil sie so hochmütig sind gegenüber den Kindern, und ruft sie ganz stark zur Demut auf und sagt ihnen sogar, eventuell ist das Königreich gehört den Kindern und nicht euch, wenn ihr so hochmütig seid, das Königreich im Himmel.
Did you add something to my message?
No.
No, sorry.
When scriptures calls to humility, it's not an exhortation to act in a manner other than one that reflects who we are. When the scriptures say this, they're not saying, well, you're really wonderful, awesome people. I don't like that word awesome, except for God. But it'd be attractive to others to act as if you're not really wonderful and awesome. No. No, it's a call to recognize who we really are. We are to associate with the lowly because we are lowly. We're called to act humbly because our condition is, in fact, very humble. We are weak, failing, unfaithful, and we're very wicked. We easily imagine that if we had more intelligence, more education, greater wealth than others, then we're superior. We're above others. God abhors such attitude. In Proverbs 6:17, he names arrogant eyes as the first of seven abominations that he hates with all his heart. Do you know what abomination means? What's that in German?
Das ist die Verabscheuung, Abscheu. Yeah.
So I don't know what that is in German, but it means it's disgusting. That's the same word, same idea. Yeah. I mean, that's what God thinks about pride. It's disgusting to him. Consider that when you want to draw close to God, because we can be disgusting in a number of ways that God in his grace overlooks, but he states that pride does disgust him. He doesn't draw close to that which disgusts him. Consider also 1 Peter 5:5, a verse that I've memorized because I so need it. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God is opposed to the proud, but he gives grace, Gnade, to the humble. And how I need God's grace. It's a very, very sobering thought to think that God could be opposed to me. If God is opposed to you, you're dead meat, you're ruined, you're sunk. You can't do anything. I don't want God to be opposed to me. If you find that you're not progressing very well in the Christian life, could it be that God is opposed to you? If God himself is opposed to you, you have no hope, because we desperately need his grace. But his grace is directed towards those who are humble, who recognize, they don't pretend that they're something less than they are. They recognize that they are lowly, that they're poor, that they're weak. I find this to be a great motivation to seek humility with all my heart.
Also, dieser längere Absatz ging darüber, dass er Demut eben nicht bedeutet, etwas vorzuspielen, sondern unsere wahre, geringe Stellung zu erkennen. Mark hat wiederholt gesagt, ganz ehrlich, wir sind ja Sünder, wir machen jeden Tag Blödsinn. Und es ist ein Ruf, unsere wahre Verfassung zu erkennen. Wir sind schwach und zutiefst sündig und doch bilden wir uns schnell ein, durch Intelligenz, durch Bildung, durch Wohlstand anderen überlegen zu sein. Und das verabscheut Gott. Verabscheuen, das ist das to abhor, das ist abomination. Ja. Stolz hält uns sogar von seiner Nähe fern. Das ist Mark aufgefallen, als er 1. Petrus 5,5 an sich angeguckt hat. Gott widersteht den Hochmütigen. Also die Frage, wenn du nicht im Glauben vorankommst, vielleicht könnte es sein, dass Gott dir widersteht. Wir alle brauchen nämlich seine Gnade zutiefst, aber er schenkt sie eben den Demütigen. Und das motiviert Mark und mich, natürlich Demut von ganzem Herzen zu suchen.
In Matthew 18:1-6, in the chapter previous to our text, the disciples asked Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? The disciples were all about seeking greatness. Jesus' response was no doubt both a shock and a disappointment. And he called a child to himself and set him among them and said, truly, I say to you, unless you're converted, become like children, you will not enter the kingdom of heaven. So whoever will humble himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. We're all about seeking greatness, aren't we? Jesus tells us to completely change our mental orientation. We are to seek to be humble like children. In fact, the only means of entering the kingdom of heaven is to be like children. So we better be paying attention. In a moment, we'll talk about the solution, how to adopt a biblical practice that truly helps us move from pride to humility.
Also im Kapitel davor, in Matthäus 18, fragen die Jünger ja Jesus, sag mal, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus' Antwort muss sie schockiert haben und enttäuscht haben, denn nur wer wie ein Kind wird, also demütig und abhängig, der gehört zum Reich Gottes. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten uns mal angucken, wie wir zu dieser Herzenshaltung vielleicht kommen können. Mark?
We must keep in mind what Scripture says about the reality of the human heart, that from conception, humans are exceedingly wicked, and that includes children. Yet our firsthand experience with children recognizes a vulnerability and an innocence that should soften our hearts towards them. That softness and attraction in our hearts towards children, that's Christ-like. That's like Jesus. We should have a particular tenderness towards children. So how then can we rid ourselves of this abomination, this wickedness of pride? To be realistic, we must realize that it will cling to our flesh to the end of our days. We will never be free of pride or any other sin until we die. We will then be gloriously free from ourselves and our detestable sin. Hallelujah. However, in the meantime, there's a practice that can help us put us on the road to humility. It's learning to fear God.
Also, die Bibel zeigt natürlich die Sündhaftigkeit des Menschen. Wir müssen wirklich erkennen, dass wir natürlich erst in der Ewigkeit frei von Stolz und jeden anderen Sünden sein werden. Er hat ein bisschen über Kinder gesprochen, wie sanft Kinder sein können und wie ihn das natürlich fasziniert. Aber auf diesem Weg bis in die Ewigkeit gibt es vielleicht eine geistliche Übung, die uns wirklich auf den Weg der Demut führt. Und das ist das zentrale Moment jetzt hier in der Predigt. Es ist es, Gottesfurcht zu lernen.
Many believers imagine that fearing God is an outdated concept related to the Old Testament. But that's not true. It is true that most of the passages that tell believers to fear God are in the Old Testament, But then most passages about many subjects are found in the Old Testament simply because it's longer. There are a good number of New Testament passages as well. Quite a few, more than you probably think. Years ago, realizing that fearing God is incumbent upon New Testament believers, and understanding that whatever it meant, I recognized that it was lacking in my life. So I embarked on a study of the fear of God and found it to be much different and much more important than I understood.
Also, Gottes Furcht ist kein alttestamentliches Relikt. Er hat angefangen, dieses Thema vor ein paar Jahren zu studieren und festgestellt, ja, die Bibel spricht umfassend darüber. Er hat erkannt, dass Gottes Furcht auch für neutestamentliche Gläubige verpflichtend ist und dass sie in seinem eigenen Leben fehlte. Und in diesem Studium der Gottesfurcht hat er dann festgestellt, dass sie eigentlich ganz anders und noch viel bedeutender ist, als er eigentlich gedacht hatte.
The basic meaning can be illustrated by a simple exercise that we're going to do together. So I'd appreciate that everybody participates. It would work much better to be outside on a sunny day, but since that doesn't exist in Germany in the winter, we'll do it right here. If you have eyeglasses, please take them off right now. I'm watching, everybody participate.
Also, macht jetzt mit uns eine kleine Übung. Ich übersetze das gleich nochmal, aber wir machen mal die Übung jetzt erstmal auf Englisch.
But if I take my glasses off, I can't read my text, so I have to leave mine on. Okay, close one eye. Okay. Now, with your open eye, take your finger and put it as close as you can to your eye. Now, don't stick your finger in your eye. A little bit closer. So close that you can't see anything else but your finger, and maybe a little bit of periphery. Okay? Now, imagine that you're looking at the sun. Can you remember what the sun looked like? Okay. Imagine you're looking at the sun. You have your finger there, and you can't even see the sun. How big is the sun? Go ahead, tell me.
Wie groß ist die Sonne? Weiß es jemand?
Huge.
Well, it's huge. It's huge. You can put 970,000 Earths inside the globe of the sun. I mean, Earth is pretty big. It's huge. But you realize, oh, you don't have your finger in front of your eye. You don't even, you have your glasses on. Oh, dear. Okay. Yet the sun is so huge, one little finger can block it out. And you maybe can guess what I'm talking about. You can take your finger away. You can put your glasses back on. The sun represents God. Your finger is you and me. We so easily and constantly put ourselves right here that we can only see ourselves, and we completely block out God and the vision of how great is our God. Despite the immensity of God, we can and so easily diminish him in our thoughts, in our affections, because we're right there in front and we block out God.
Also er hat quasi die Gottesfurcht mit so einer einfachen Übung erklärt, die Idee, das Auge zu schließen, ein Auge zu schließen, zur Sonne oder irgendwo hinzugucken, sich zu vorzustellen, dass da die Sonne ist. Und dann mit dem Finger, wenn er ganz nah vor der Linse ist, naja, sieht man die Sonne nicht mehr. Die wird also verdeckt. Durch den kleinen Finger wird diese riesige Sonne, in die 1 Million Erden reingehen, wird verdeckt. Und das ist halt doch überraschend. Der winzige Finger verdeckt also die riesige Sonne. Gott ist natürlich hier, das ist das Beispiel, ist natürlich die Sonne. Gott ist unendlich groß. Doch durch unseren Ego-Fokus, dadurch, dass wir nur uns sehen, unseren Finger, verdecken wir Gott. Und dann fehlt die Gottesfurcht.
Ja, Ego-Fokus. Fearing God is simply getting that finger out from our vision so that we see God for who he is. His glorious immensity. The problem is we're so habituated to keeping that finger up blocking the shining glory of God, that it takes a consistent, constant, diligent effort to take that finger away, to take yourself out of the picture and focus on God and see him as he truly is, so that he is the center of our thoughts and our affections. We love ourselves so much. There is an idea, and perhaps many of you, most of you might even believe it, but it is a lie. And I encourage you to verify what I'm saying from Scripture. We don't have a problem with not loving ourselves. We have a problem with loving ourselves way, way, way too much. The Bible says everybody loves themselves. That's not the problem. We don't have a problem with self-image. We have a problem with a too big self-image. And that is a problem. That is the finger that keeps us from seeing God, when we think ourselves as we're something. We're pretty good, pretty big, pretty important. So fearing God is getting that finger out of the vision so we can see God for who he is, and then we will see how glorious God really is. And little by little, you know what you're going to want to do? You're going to want to take that finger out because you see God and he is so beautiful. He is so great. He is so merciful. He is so kind. He's so patient. He's so loving. We want to spend that time looking at God and not at ourselves. So when we keep that finger there, it's tragic. We are missing out on contemplating the beauty and majesty of our Creator. 2 Corinthians 3:18 tells us, "We all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory." Beholding the Lord, getting that finger of our self-focus out of the way, so that we can see the glory of the Lord, is transformative. It changes us. Little by little, we begin to see ourselves as we really are.
Obwohl Gott unermesslich groß ist, verdrängen wir ihn leicht aus unserem Blick, weil wir uns immer selbst ins Zentrum unserer Gedanken und Gefühle stellen. Das heißt, Gottes Furcht ist im Wesentlichen diesen Finger wegnehmen, damit wir Gottes Herrlichkeit wieder sehen können. Wir sind aber so gewöhnt daran, uns selbst in den Vordergrund zu schieben, dass es wirklich ständig Mühe braucht, uns aus dem Bild rauszunehmen. Wir verpassen damit aber dann sonst die Schönheit und Majestät unseres Schöpfers. 2. Korinther 3,18 hat Mark erwähnt. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, wenn wir dem Glauben schenken dürfen, wenn wir Gottes wahre Größe sehen und uns aus dem Blick rausnehmen, verändert sich auch unser Blick auf uns selber. Und Schritt für Schritt beginnen wir, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind.
Remember the illustration. When the finger of ourselves is between us and God, our finger looks enormous. That's all we can see. But the reality is, the sun is still there. You can put your finger in both eyes. Oh, there's no sun. No, the sun is still there, and the sun is still as huge as it really is. The reality is that the sun, that is God himself, is enormous. We are actually very, very, very insignificant compared to God. When we see ourselves as insignificant and God as infinite, great, then we are on the path to true humility, opening ourselves up to his blessing so that he doesn't oppose us, but he gives to us his Gnade.
Das heißt, das ist jetzt der Abschluss der kleinen Predigt, und sie ist natürlich nicht tiefgreifend genug, aber wir haben ja die Q&As nachher noch. Also in der Illustration wirkt der Finger eben sehr riesig, ne, wenn er zwischen uns und Gott steht. Aber In Wirklichkeit ist die Sonne, also Gott selbst, natürlich unermesslich groß. Infinite, also unendlich. Und wir dagegen sind sehr, sehr, sehr klein. Wenn wir also unsere eigene Unbedeutsamkeit und Gottes unendliche Größe erkennen, betreten wir einen Weg echter Demut und öffnen uns dann für transformative, also verändernden, reichen Segen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.